Ja, ich freue mich auf diese Weise, alle, die in diesen Kar- und Ostertagen über die Pfarrgemeinde St. Willehard auf Wangerooge teilhaben an den Feiern, begrüßen zu können. Und ich freue mich, ein paar Gedanken mitgeben zu können zum Thema Hoffnung. Ein ganz großes Wort. Und ich gebe von Anfang an zu, dass ich selbst mit dem Wort ringe, eigentlich in meinem Leben immer mehr. Denn je mehr man nach vorne gelebt hat, umso mehr Erfahrungen macht man und merkt, dass es gar nicht so einfach ist, die Hoffnung zu behalten. Was ist eigentlich die Hoffnung und wie kann ich ein Mensch sein, ein Mensch werden, der aus einer Hoffnung heraus lebt? Die Frage habe ich mich gestellt und möchte einfach mal ein paar Überlegungen und Gedanken mitgeben, die ich mir als Gläubiger, als Mensch, als Mann, als Vater und als Theologe dazu mache. Vielleicht fangen wir ganz einfach an. Was ist eigentlich Hoffnung? Kann man das nicht auch als Optimismus beschreiben? Hoffnung oder Optimismus, ist da ein Unterschied? Was ist das für ein Unterschied? Man könnte sagen, Hoffnung existiert, wenn man nicht einen unmittelbaren Anlass hat, etwas zu erhoffen oder hoffnungsvoll zu sein, optimistisch zu sein, aber wenn man einen tieferen Grund hat für eine solche Lebensperspektive. Also für die Hoffnung gibt es nicht immer und nicht unbedingt und nicht so sehr oft einen konkreten Anlass, aber sie lebt und sie schöpft aus einem tieferen Grund. Hoffnungsvoll zu leben bedeutet dann, ich schöpfe aus etwas, weil sonst mein Weiterleben keinen Sinn mehr ergeben würde. Es gibt ein schönes Zitat aus aus der Literaturgeschichte, und zwar beim italienischen Dichter Dante, Alighieri Dante. Der hat den Eingang der Hölle so beschrieben, da steht dann drüber, lasst die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren. Über der Hölle steht, lasst die ihr hier eingeht, alle Hoffnung fahren. Das zeigt ein bisschen was über die Hoffnung. Wer in der Hölle ist, oder die Hölle ist der Zustand mit Dante, in dem man als Mensch keinerlei Perspektive für das, was noch kommen könnte, was ich mir wünsche, was vielleicht vor mir liegen könnte, mehr habe. Lasst ihr eingeht, alle Hoffnung fahren. Das bedeutet, die Hoffnung ist eine Aussage darüber, wie ich mich, wie wir uns selbst in der Zeit sehen und verstehen. Eine Aussage darüber, wie wir uns in der Zeit sehen. Hoffnung zu haben bedeutet, sagen zu können, ja, wir wollen Zukunft. Und dann kann man sehen, Zukunft ist nicht etwas, das einfach so über uns kommt und uns überrollt und an dem wir keinerlei Anteil hätten, wie diese Zukunft aussieht. Sie ist nicht einfach schon immer vorgeformt, sondern sie wird geformt. Und die Frage ist dann nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, sondern die Frage ist, welche Zukunft ich heute als heutiger Mensch haben möchte. Und wie ich darauf, was ich haben möchte als Zukunft, hinlebe und hinarbeite. Hoffnungsvoll leben ist dann eine Lebenseinstellung, in der ich grundsätzlich zumindest mir die Handlungsmöglichkeit zubillige, darüber mitzuentscheiden, dass ich eine Zukunft habe und wie diese Zukunft aussehen soll. Wenn ich Hoffnung habe, gehe ich nicht davon aus, dass alles determiniert ist, vorherbestimmt und dass es sowieso so kommen wird, wie es kommen muss und ich selbst im Grunde genommen zur Passivität verdammt bin und überhaupt keinen Anteil daran habe. Hoffnungsvoll leben können bedeutet, ich selbst traue mir zu, durch mein Sein, Doch mein Tun, doch meine Gegenwart, jetzt, hier und jetzt in dieser Zeit, in irgendeiner Weise mitwirken zu können, wie diese Zukunft sein soll und für mich sein wird. Dann macht sich Hoffnung bemerkbar, so wie der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer sie etwa beschreibt. Der unterscheidet Hoffnung vom reinen Optimismus und er sagt, sie unterscheidet sich vom Optimismus, weil sie eben eine Kraft ist, die wirksam ist, wo andere vielleicht schon resigniert haben, weil sie nicht den Anlass sehen für die große Perspektive und nicht aus einem Grund schöpfen können. Hoffnung ist eine Kraft, die die Zukunft aber eben nicht dem Gegner überlassen möchte. Dem Gegner der Angst, dem Gegner der Vorherbestimmung, dem Gegner in Form derer, die mächtiger sind, die Rahmenbedingungen zu setzen, in denen ich dann mal leben werde, mit denen ich es zu tun habe und mein Leben. Hoffnung bedeutet, ich sehe zwar noch nicht konkret, wie ich etwas verändern kann, aber ich habe die feste Absicht, so zu leben, dass ich es verändern möchte. Es gibt ja heute so in der Achtsamkeitsliteratur und in der spirituellen Szene ist ja der Begriff der sogenannten Resilienz ganz groß geschrieben, also die Widerstandsfähigkeit, resilient zu sein, den Widerfahrnissen des Lebens gut trotzen zu können, sich nicht von jeder negativen Erfahrung umblasen zu lassen. Das ist ein Schlagwort, dem viele von uns schon begegnet sind und viele wünschen sich doch resilienter zu sein in den Widerfahrnissen des Alltags und der Biografie. Hoffnung ist aus meiner Sicht eine Vokabel und eine Perspektive, die noch einen viel größeren Horizont aufmacht und erklären kann, wie das aussieht, ein resilienter Mensch zu sein. Wenn ich aus einer Hoffnung lebe, also die Zukunft nicht den Gegnern überlasse, sondern mich in meiner Gegenwart so verhalte, als ob ich jederzeit Anteil hätte an der Gestaltung meiner eigenen Zukunft, auch wenn ich die Ergebnisse nicht vorwegnehmen kann und keine Garantie habe darüber, wie sie aussehen, dann bewirkt eine solche Haltung, eine Lebenshaltung der Hoffnung, eine gewisse Widerstandsfähigkeit in meinem Alltag, in meiner Gegenwart. Dann lasse ich mich nicht von jedem Windhauch umblasen, sondern habe eine Perspektive über den Tellerrand des Alltäglichen hinaus, schau ein bisschen weiter, spanne die Bögen meines Tuns und Trachtens, etwas länger. Und bin daher nicht so angreifbar für jeden Widerstand, dem ich da begegne. Man darf also die Sprache der möglichen Rettung und auch des Glaubens an eine solche Zukunft nicht verlernen, auch wenn sie, und die Erfahrung habe ich gemacht und machen viele, auch wenn man diese Sprache der Hoffnung manchmal nur im Ton des Seufzens und im Ton des Stöhnens aussprechen kann. Diese Sprache und diese Haltung der Hoffnung zeigt etwas Wichtiges vom Menschsein. Sie zeigt, dass wir Menschen in unserer Zeit bleiben wollen, und zwar Akteure bleiben wollen. Wir wollen so etwas wie Autorinnen und Autoren unserer eigenen Geschichte sein und nicht verhandelt werden von größeren Mächten, von zum passiven Objekt degradiert werden, unserer eigenen Geschichte, die doch unser Leben ist. Und auch wenn wir den Ausgang nicht kennen, dieser unserer Geschichte, heißt es, hoffnungsvoll zu leben, so zu leben, als ob wir jederzeit ein bisschen mitwirken könnten, zumindest an dem, was unser Leben ausmacht. Jetzt ist die nächste Frage, ja, Ist ja schön gesagt alles, aber wie geht es denn jetzt konkret? Worin manifestiert sich denn so eine Haltung der Hoffnung ganz konkret in meiner Lebenspraxis? Wie geht Hoffen? Eins kann man direkt sagen, es ist nicht wie sich irgendwie ein Serum der Gewissheit zu spritzen. Und dann bin ich also der roboterhafte Berufsoptimist, der sich von nichts beeinträchtigen lässt. Das ist es nicht. Hoffnung haben, aus einer Hoffnung leben, bedeutet eher, sich aufs Tun zu verlegen. Etwas zu tun in der Richtung, in der ich Zukunft sehen möchte, ohne eine Garantie zu haben, dass mein konkretes einzelnes Tun ein Erfolg wird. Ohne eine Gewähr dafür zu haben, dass auch das andere bewegt und andere sich mitnehmen lassen. Der ehemalige tschechische Dissident, viele kennen den Namen noch, Václav Havel, vor der Wende 1989-90 war er bekannt und wurde nachher Präsident der Tschechischen Republik. Václav Havel hat gesagt, einen schönen Satz, den zitiere ich jetzt mal: Je ungünstiger die Situation ist, in der wir unsere Hoffnung bewähren, desto tiefer ist diese Hoffnung. Hoffnung ist eben nicht Optimismus, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Das hat Václav Havel gesagt. Hoffnung ist nicht Optimismus, es ist Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne zu wissen, wie es konkret ausgeht. Und das bedeutet, das Tun der Ho also die Praxis der Hoffnung ist Tun. Hoffnung beginnt damit, dass man sich ans Werk macht. Und zwar nicht, weil man quasi instrumentell weiß, wenn ich A tue, kommt B heraus. Dass ich also wüsste, ich muss das tun, damit ich das erreiche und darauf habe ich eine Sicherheit. Sondern, dass man sich ans Werk macht und zwar einfach, weil es richtig und wahr ist. Ohne Wissen um den Ausgang. Sich ans Werk zu machen, einfach weil ich erkenne, es ist richtig und es ist wahr. Es ist die Wahrheit in meinem Leben und für mein Leben. Ohne Wissen um den Ausgang. Damit gestalte ich anfanghaft Zukunft. Und das ist eine Haltung der Hoffnung. Und das ist letztlich etwas, was ich in meiner Gegenwart konkret tun kann. Das ist nicht etwas, wofür ich ein Vorwissen bräuchte oder womit ich abhängig bin von vielen, vielen Faktoren, die ich nicht in der Hand habe, die nur andere leisten können, indem sie den Rahmen, in dem ich handeln kann, erweitern oder mir Spielräume geben, sondern mein Tun, das habe ich in der Hand. Und ich tue es nicht, weil ich weiß, es wird ganz sicher zum Erfolg führen, sondern weil ich weiß, es ist richtig und wahr. Dann kann man auch sagen, kaum ein Hoffen ist je umsonst. Ein Hoffen, das nicht die Augen verschließt vor der Wirklichkeit, wie sie ist, hat nämlich einen Wert und eine Würde jenseits des Erfolgs. Die Hoffnung hilft dabei, die Dinge, in denen ich befasst bin, mit denen ich befasst bin, die Dinge, in denen ich stehe, meine alltäglichen Herausforderungen von der Mitte meines Tuns aus zu betrachten, meines konkreten eigenen tätigen Wirkens, meines Werkes. Heute, in dieser Stunde, an jedem Tag, in diesem Jahr, in dieser Jahreszeit, in dieser Krise, mein Tun, die Dinge also von der Mitte meines Tuns aus zu betrachten. Und das macht, und damit, darin macht Hoffnung uns Menschen größer als die Angst, die uns ebenso überkommen könnte, wenn wir die Lage, in der wir als Einzelne stehen, mit unseren Handlungsmöglichkeiten inmitten eines viel größeren Kontextes, an dem andere viel mehr schon mitgewirkt haben, als wir das beeinflussen können, wenn wir das so sehen. Also die Hoffnung hilft dabei, die Dinge von der Mitte des Tuns aus zu betrachten. Und das macht uns Menschen größer als die Angst, die uns auch besetzen könnte. Jetzt kann man die Frage stellen, also am Anfang haben wir gesagt, hoffnungsvoll leben bedeutet, nicht unbedingt einen Anlass für eine positive Sicht, einen Optimismus zu haben, aber einen tiefen Grund. Was kann denn ein Grund für solche Hoffnung sein? Und da zeigt sich, Hoffnung ist nicht in allererster Linie eine religiöse Vokabel oder eine theologische oder eine christliche. Hoffnungsvoll leben kann jeder Mensch. Denn Grund zur Hoffnung kann vieles sein. Und ein tiefer Grund für eine hoffnungsvolle Perspektive kann Menschen bewegen, die auch keinen religiösen Glauben haben. Das kann sein die tief in mir eingelassene Erinnerung an etwas Wertvolles, das ich erlebt habe. Die tief in mir eingelassene Erinnerung an Menschen, mit denen ich Wertvolles verbracht habe, Zeit verbracht habe, Erfahrungen und Erlebnisse hatte, die wertvoll sind. Das kann sein, der Grund für Hoffnung kann sein, das Vertrauen in mich selbst an Momente, wo ich trotz aller Erfahrung der Schwäche mich selbst als jemand erlebt habe, der schöpfen kann aus einer Quelle, der nicht durchfällt, sondern der in sich einen Grund hat, eine Trittstufe, die ihm immer wieder den Weg weiter ermöglicht. Grund solcher Hoffnung kann sein, das Wissen darum, zum Beispiel, dass andere auf mich setzen, dass andere mich brauchen, dass meine Kinder mich brauchen, dass im beruflichen Kontext Menschen auf mich setzen, in mir etwas sehen, dem ich selbst vielleicht manchmal misstraue, ob ich das bin, aber andere erkennen das in mir und schöpfen daraus eine Perspektive für sich. Das Wissen darum kann für mich Grund für Hoffnung sein. Dass ich in einem Netz stehe mit anderen und für die wichtig bin. Also, die Hoffnung ist nicht notwendigerweise etwas, das dem religiösen Menschen eigen ist und sie darf deswegen auch nicht sozusagen christlich exklusiv gepachtet werden. Und von daher kann man jetzt trotzdem die letzte Frage stellen und noch den letzten Schritt weitergehen. Der christliche Glaube sagt ja schon, dass die Hoffnung sehr wichtig ist und im christlichen Glauben ist viel von Hoffnung die Rede, die Osterhoffnung, die christliche Hoffnung, das kennen wir alle. Was ist das denn dann Besonderes, die Hoffnung im Glauben? Wenn man in theologische Lexika schaut, das habe ich jetzt hier in der Vorbereitung mal gemacht wieder, dann steht da drin, dann stehen da so Sätze drin wie, Hoffnung ist die glaubende Gewissheit der endgültig geschehenen Heilsverfügung Gottes in Jesus Christus. Hoffen tut der Mensch, weil er auf die Vollendung der Heilsveranstaltung im Kommen Jesu Christi setzt. Das sind abstrakte, starke Worte für den christlichen Hoffnungsgrund. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er offenbart sich im Alten und im Neuen Bund den Menschen. Und das kann beim Menschen eine Gewissheit erzeugen, dass Gott sich, dass diesem Gott unsere Welt nicht egal ist, wir nicht einfach willkürliche Spielbälle seines dämonischen Spieltriebes sind, sondern dass er am Menschen und an unserem Heil interessiert ist, deshalb sogar Mensch wird, die Bedingungen dieser Welt auf sich nimmt und im Glauben daran die Vollendung dieser unfertigen Welt irgendwie in Aussicht stellt. Das ist sozusagen in Kurzform der Grund der christlichen Hoffnung. Und ja, die Tradition, die theologische Tradition hat immer gesagt, das kann im Menschen dann zu einer Tugend werden, eine Hoffnung darauf zu setzen, auf die Zusprache dieser Vollendung, die angebrochen ist schon. Das schon und das noch nicht, schon angebrochen, noch nicht vollendet. Aber wir dürfen hoffen, dass Gott das einmal ganz macht, was wir selbst noch so sehr als unfertig, als unvollkommen, als halb empfinden. Das kann eine Tugend werden, eine Haltung. Tugend hat sehr stark mit uns konkret zu tun, mit jedem Menschen. Man kann, Tugend hat vor allem was damit zu tun, man kann es einüben. Eine Tugend, das gehört zur Definition der Tugend, heißt, man kann sich darin einüben. Das muss nicht vom Himmel fallen, man kann sich darin einüben. Die Tugend der Hoffnung gilt so als eine der drei klassischen theologischen Tugenden, zusammen mit dem Glauben und der Liebe. Glauben, Liebe, Hoffnung, die drei theologischen Tugenden. Und man könnte das übersetzen und sagen, der Glaube ist so etwas wie der Anfang der Gottesbeziehung. Und den Glauben kann man auch lernen. Es sind zumindest Teile daran, die man einüben kann. Sich in den Glauben zu begeben, Glaubenspraktiken, das kennen vor allem Katholikinnen und Katholiken ja sehr gut, dass die Tradition der Liturgie, der religiösen Praxis, des religiösen Brauchtums, der eigenen persönlichen Gebetstraditionen auch viel mit Einübung zu tun haben. Also, Glaube ist der Anfang der Gottesbeziehung, die Liebe ist die Verwirklichung dieser Gottesbeziehung in den Beziehungen zu anderen. Und die Hoffnung wäre dann so etwas wie das Bleiben in dieser Beziehung, also das Verharren, die Ausdauer der Gottesbeziehung. Man könnte sagen, Glaube, Liebe, Hoffnung sind die drei Grundkräfte der Gottesbeziehung, die drei Grundkräfte der Gottesbeziehung. Schön gesagt, aber wie sieht es aus mit dem, was wir so erleben? Unsere heutige Alltagserfahrung, die zeigt uns doch, trotz dieses Zuspruchs einer Vollendung eines schon angebrochenen Reiches Gottes fällt es uns oft schwer, Hoffnung zu entwickeln und eine hoffnungsvolle Haltung zu praktizieren. Wir nehmen uns selbst als vielfach gebrochene Menschen wahr. Unsere Freiheit ist uns zwar verheißen, aber wie frei sind wir denn wirklich? Wie viele Grenzen nehmen wir denn wahr? Unsere Utopien und Zukunftspläne werden beständig durchkreuzt. Unsere Grundlebenserfahrung ist doch in der Regel, wir haben etwas vor und es gelingt nie so ganz. Und jetzt Corona. Da kommt die Erfahrung der radikalen Abhängigkeit von anderen Faktoren so konkret nah an uns heran, wie vielleicht selten in den Jahrzehnten zuvor. Und zwar auf gesellschaftlicher Ebene und alle anbelangend. Abhängigkeiten, Leid, Begrenztheiten, das war vor Corona etwas, was uns natürlich auch nahe war in der ganz individuell persönlichen Situation, aber politisch natürlich auch, wenn wir auf die weltweite Ungerechtigkeit geschaut haben, Nord-Süd-Konflikte und Gegensätze. Es geht nicht auf, was wir wollen, das war immer schon eine Erfahrung. Die Corona-Erfahrung aber ist nochmal eine neue Qualität. Da wird diese Erfahrung der Kontingenz, wie man sagt, also der Bedingtheit, dass wir nicht unseres eigenen Glückes Schmied sind, sondern wir sind abhängig, brutal abhängig von dem, was andere an Rahmenbedingungen setzen, an Grenzen uns setzen. Da kommt diese Erfahrung so konkret auf uns zu. Und kann uns alle Hoffnung nehmen. Und viele von uns erleben das ja auch. Dass nach einem Lockdown kommt der nächste. Und wann ist es denn vorbei? Am Anfang denkt man ja nach 4 Wochen und dann nach 4 Monaten und jetzt sind wir mitten im zweiten Jahr. Wo kann Hoffnung sein, wenn wir die Abhängigkeit so stark verspüren und wahrnehmen? Es stellt sich radikal die Frage, wie kann unser Tun denn überhaupt wirksam sein? Wir haben gesagt, hoffnungsvoll leben, das zeigt sich vor allem im Tun, weil sich daran sichtbar macht, wir setzen darauf, zumindest einen Teil unserer Zukunft irgendwie mit beeinflussen zu können. Und das zeigt sich, indem wir tun. Die Corona-Erfahrung zeigt, viele Menschen werden immer passiver. Und das könnte man übersetzen mit, sie verlieren die Hoffnung. Jetzt meine ich, könnte auch umgekehrt ein Schuh draus werden. Stellen wir uns das einmal vor. Corona zeigt uns Abhängigkeit, das stimmt. Aber ist es nicht etwas, was uns theoretisch immer schon klar war? Gerade in der christlichen Tradition, im biblischen Glauben, dass wir nicht alleine sind und alleine ein gutes Leben führen können. Dass wir die anderen brauchen. Ganz banal in der arbeitsteiligen Wirtschaft. Viel weniger banal im Zusammenleben für unsere Emotionen, Gefühle, für unser Wohlbefinden. Das Schlimmste ist die Erfahrung, beziehungslos leben zu müssen, allein zu sein, zu vereinsamen, niemanden zu haben, nicht gesehen zu werden in Beziehungen, im Miteinander, in einer Gesellschaft. Exklusion, Marginalisierung, am Rande stehen, das sind so die Vokabeln, die man dafür verwendet. Also, abhängig zu sein muss nicht etwas ausschließlich Negatives sein. Es kann auch umgekehrt erschlossen werden als die Grundbedingung für ein erfülltes Menschsein in einem Leben, das man als wirklich gut bezeichnen kann. Wir brauchen einander. Der andere fehlt mir, du fehlst mir auf einer ganz basalen, grundständigen Ebene. Ich allein komme ein paar Schritte weiter und dann nicht mehr. Weil der andere, die andere, weil du mir fehlst und dann sehe ich das nächste Stück Weg wieder. Abhängigkeiten wahrnehmen und anerkennen könnte also gerade in der gegenwärtigen Krisenerfahrung auch ein Lernen sein, das uns eine Perspektive der christlichen Hoffnung erschließt. Nämlich, dass wir sehen, wir kommen nicht weiter, wenn wir ganz allein bleiben wollen, in dem, wie wir uns unser Lebensglück zurechtzimmern. Und wer kennt das nicht, dass man in einer Mentalität des Machens, Schaffens ist und Dinge gewuppt kriegen möchte, erledigen will, sich dann ärgert, wenn es nicht ganz klappt, aber eigentlich der Auffassung ist, ich selbst krieg's doch am besten hin. Und abhängig zu sein von anderen eher als eine Einschränkung empfindet. Ich lade dazu ein, einmal darüber nachzudenken, ob der Grund christlicher, biblisch begründeter Hoffnung nicht darin liegen könnte, uns wahrzunehmen in unserer Verwiesenheit aufeinander, dass wir es eben genau als Merkmal unserer Identität als biblisch als Geschöpfe des biblischen Gottes wahrnehmen können, dass wir füreinander geschaffen sind, aufeinander hin. Und dass die Kunst unseres Lebens darin besteht, dieses füreinander geschaffen sein, dieses aufeinander hin geschaffen sein, richtig zu erkennen und in den angemessenen Formen zu leben und zu verwirklichen. Hoffnung bedeutet dann, die Geschichte zu verstehen, die Geschichte, in der wir stehen, in der wir leben, zu verstehen als das Zugehen auf ein solches Menschsein. Und mit einer solchen Idee von vernetztem, verwiesenem Menschsein weitergehen zu können, weitergehen zu müssen, weitergehen zu dürfen. Weil uns das verheißen ist. Ostermontag, die Erfahrung des leeren Grabes. Das kann man interpretieren als Verlust, als Scheitern, als Enttäuschung. Jesus ist weg, er ist nicht da. Aber ich kann es auch interpretieren als den Schritt, mit dem etwas möglich gemacht wird. Ein Platz ist frei und den können jetzt die Jüngerinnen und Jünger einnehmen, indem sie sich gegenseitig erzählen, wie es biblisch berichtet wird, über ihre Erfahrungen mit diesem Jesus. Ist es nicht so, dass wir gefühlt haben, dass, Punkt, 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 der Emmausgang. Da ist jemand weg und macht gerade dadurch den Platz für eine gemeinschaftliche Erfahrung. Zu sehen, wir sind im Glauben aufeinander verwiesen. Wir fehlen einander in dem, was wir uns erzählen, wie wir einander helfen können. Wir brauchen einander. In der Hoffnung, im Miteinander tätig leben können, im Gestalten unserer Welt, wie es auch ganz banal ist beim Spielen. Alleine zu spielen geht ein Stück weit, aber ein Teamplay ist viel bereichernder. Ich kann kein Fußballspiel alleine machen. Ich brauche andere, denen ich zuspielen kann. Und daraus ergibt sich die wirkliche Spielfreude. Das ist das Besondere der christlichen Hoffnung, denke ich. Dem Grunde nach so, wie ich es am Anfang geschildert habe, Hoffnung ist ein Tun, das eine Zukunft offen hält. Und jetzt das Christliche der Hoffnung ist, da kommt eine inhaltliche Qualifizierung noch hinein. Es wird ein bisschen genauer ausgesagt, was dieser Grund sein könnte. Dieser Grund ist, wir können nur miteinander leben. Wir fehlen einander. Wir brauchen einander. Die Corona-Erfahrung zeigt uns das ganz konkret. Wir sind aufeinander verwiesen, im Guten wie im Schlechten. So dramatisch dieses Wort klingt, ganz konkret. Also die christliche Hoffnung sagt uns das. Wir können nur miteinander leben. Wir brauchen einander. Und christliches Hoffnungstun, christliche Hoffnungspraxis ist dann das gemeinsame Tun der Christinnen und Christen in dieser Welt mit anderen, für andere. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 ist dieses berühmte Wort, das immer wieder zitiert wird, wenn es um die Hoffnung geht. Die Christinnen und Christen sind aufgefordert, Rechenschaft zu geben über ihre Hoffnung. Was ist das, was dir Hoffnung macht? Und jetzt kann man vielleicht zum Schluss sagen, es ist nicht einfach nur der Verweis auf Christus, der da war. Natürlich, aber er war als einer da, der in einer bestimmten Weise mit uns Menschen gelebt hat und der dann gegangen ist und Platz gemacht hat dafür, dass wir selbst in dieser Haltung des Miteinander leben. Und wenn das gelingt, in Ansätzen, dann ist christliche Hoffnung keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag einer ausstehenden Vollendung, sondern dann ist christliche Hoffnung Trost und Veränderung. Dann hat christliche Hoffnung eine Tröstungskraft und eine Veränderungskraft in der Form unseres gemeinsamen Tuns. Es gibt einen wichtigen kirchlichen Text 1975 geschrieben. Da gab es eine Synode der deutschen Bistümer, der westdeutschen Bistümer. Dieser Beschluss heißt Unsere Hoffnung. Und da ist von der solidarischen Gestalt der Hoffnung die Rede. Christliche Hoffnung hat die Form eines gemeinsamen Tuns und darin entfaltet sie ihre Tröstungs- und ihre Veränderungskraft. Und das sind jetzt gar keine riesengroßen Vokabeln, sondern das ist etwas, was ein konkretes Tun bezeichnet, dass wir in jeder Minute, in jeder Stunde, an jedem Ort, in jeder Lebenssituation versuchen können, den Blick zu weiten von mir auf dich, von uns auf die anderen, den anderen, die andere als den wahrzunehmen, der mir fehlt, ohne den ich nicht ganz wäre. Das kann eine Ostererfahrung sein. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen und wünsche Ihnen und uns gesegnete Kar- und Ostertage.